Es ist für mich eine große Freude, heute Nachmittag bei Ihnen zu sein. Ich habe mich schon sehr auf die Zeit mit Ihnen gefreut und bin Alexander ganz herzlich dankbar, dass ich überhaupt da sein kann. Denn ohne ihn wäre es nichts, denn er hat mit mir die Vortragszeit getauscht. Er hat mir also seine Referentenzeit gegeben, weil ich morgen nicht da sein kann. Und ohne das, Alexander, könnte ich gar nicht hier sein. Ich möchte mit Ihnen heute eine kleine Reise in unsere herrliche deutsche Sprache machen. Das Verdienst von Martin Luther ist ja, dass er dem deutschen Volk die Sprache geschenkt hat, die vorher so wortarm war, dass der Erzbischof von Mainz sagte, es hat überhaupt keinen Sinn, die Bibel zu verdeutschen, die deutsche Sprache ist einfach zu arm an Worten dafür. Das Zitat, dem vor dem Volk aufs Maul geschaut, das ist die Volksversion von dem, was Martin Luther geschrieben hat. Er hat wortwörtlich geschrieben, man soll die Magd im Haus fragen und die Frau im Haus und man soll ihn aufs Maul sehen. Warum hat er diesen Brief, diesen Landbrief vom Dolmetschen überhaupt geschrieben? Es wird oft so gesagt, als sei dieses Motto, man muss dem Volk aufs Maul schauen, der Grundsatz Luthers gewesen für die Übersetzung der Bibel. Das ist natürlich vollkommen falsch. Wir werden das gleich sehen. Er hat diesen Sendbrief vom Dolmetschen geschrieben, 1530, weil es mächtig Sender aus der katholischen Kirche gab. Und zwar hatte er in dem Römerbrief, im dritten Kapitel, im Vers 28, hatte er in den Bibelvers das Wörtchen allein eingeführt. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Dieses allein hat im griechischen Urtext keine Grundlage. Das steht da einfach nicht. Und das war ein solcher Stein des Anstoßes, gerade auch für die Katholiken, dass er jetzt vor die Herausforderung gestellt war, zu rechtfertigen, wieso er textwidrig einfach ein Wörtchen allein einfügt. Und das war seinem eigenen persönlichen Bekehrungserlebnis geschuldet, zu dem wir gleich noch kommen werden. Was so fasziniert an Luther ist seine ungeheure, spannungsreiche Persönlichkeit. Wir haben hier also nicht einen Charakter aus einem Guss, sondern einen Mensch von starken innerlichen Gegensätzen. Und in diesem Sendbrief vom Dolmetschen steht tatsächlich, man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen. Das hat er gesagt. In diesem gleichen Sendbrief, im gleichen Schriftstück, sagt er, aber ich habe eher wollen der deutschen Sprache abbrechen, denn von dem Wort weichen. Und zwischen diesen beiden Polen pendelt Luther immer hin und her. Und wahrscheinlich konnte Gott nur diesen Mann gebrauchen, um auch den Spannungsreichtum, den Gott selber ausmacht, zu verdeutschen. Denn wenn wir die Bibel lesen, werden wir mit großen Gegensätzen konfrontiert, die wir so nicht vereinen können. Christus ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Die Bibel ist ganz Gottes Wort und ganz Mensch. Das passt irgendwie nicht. Und doch ist es die Wahrheit. Wie anstößig das Hinzufügen des Allein war, können Sie an der Stadtkirche in Stadtmengen sehen. Die Katholiken hatten über ein halbes Jahrhundert lang hinter dem Protestantismus einen Bildungsrückstand. Luthers Bibelübersetzung war eine Bildungsbewegung und nachdem die Jesuiten das erkannt hatten, setzten sie also alles daran, den Katholizismus in einer Bildungsoffensive wieder flott zu kriegen. Und als das nach einem halben Jahrhundert geschehen war, wurde in Österreich sehr erfolgreich die Gegenreformation durchgeführt. Das Erste, was die Katholiken machen, ist, dass sie aus dem Schlappminger Flügelaltar der ehemaligen evangelischen Kirche, die dann wieder die St. Echazius-Kirche war, aus dem Flügelaltar das Wort allein auszukratzen. Schauen Sie bitte auf das rechte Bild. Da fehlt in dem altdeutschen Bibelvers Römer 3, 28 das allein, das ist ausgekratzt. Da war Luther schon ein halbes Jahrhundert tot. Verstehen Sie den Anstoß, der das war? Luther wird eine Schrift verfassen, der er den Titel gibt über die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Und wir müssen zwei Dinge im Blick haben, wenn wir jetzt mit Luther uns beschäftigen. Die Kirche zu Luthers Zeiten ist eine vollkommen bibelfreie Kirche. Und sie ist nicht nur äußerlich babylonisch, sie ist auch inhaltlich babylonisch. Das heißt, wenn Luther schreibt über die babylonische Gefangenschaft der Kirche, dann meint das sowohl Äußeres als auch Inhaltliches. Warum Äußeres? Schauen Sie die Krone von Moses III. An. Das ist eine Mitra und vergleichen Sie das mit der Mitra des Papstes. Gewisse Ähnlichkeiten sind beabsichtigt. Tutmosis III. Heißt Stellvertreter Amon Res. Wie nennt sich der Papst? Stellvertreter Christi. Also das Gottmenschentum der Babylonier, die Vergottung des Menschen, personifiziert im Papst, ist quasi altes chaldäisches Denken. Das ist lupenreinste Gnosis. Hier werden wir gleich noch zu kommen. Darum kann es auch nicht verwundern, dass mitten auf dem Petersplatz im Zentrum ein Obelisk steht. Das ist nichts anderes als der Obelisk von Tutanchamun III. Tutmosis III. Und schon allein äußerlich gibt es eine enge Bindung von der babylonischen Religion zum Katholizismus. In diesem, wenn man eine Kirche bauen will, die so groß ist wie der Petersdom, dann kostet das eine Menge Geld. Da muss also der ein oder andere Euro zusammenkommen, um so ein Bauwerk hinzusetzen. Warum baut jetzt die Westkirche einen großen Dom, den Petersdom? Weil die Türken 1453 Byzanz erobert haben und damit ist die größte Kirche der damaligen Welt eine Moschee geworden. Das ist jetzt der Hintergrund vom Denken Luthers. Um das zu finanzieren, braucht man eine Menge Geld und das wird zusammengesammelt durch den Ablasshandel. Die Menschen der damaligen Zeit sind überwiegend geprägt von einer Schuldangst. Sie fürchten das Fegefeuer, die Hölle. Und hier bietet der Ablass eine reelle Chance, mich von diesen Seelenqualen zu befreien. Man sagt, was man falsch gemacht hat, man bekommt eine Quittung dafür und ist der Sünden entledigt. So, jetzt zur Sprache. Was ist Sprache? Sprache ist nichts anderes als hörbar gemachtes Denken. Darum gehe ich auf das Denken so besonders ein. Sprache ist auch nichts anderes als sichtbar gemachtes Denken. Wir nennen das Schrift. Und das Ziel von Sprache ist Kommunikation, das heißt, eine Botschaft von einem Ich wird an ein Du gesendet und das Ergebnis ist Gemeinschaft. Das ist das Urprinzip der Schöpfung, genauso hat sich Gott das vorgestellt. Und jetzt kommt Luther in einer Gedankenwelt ins Grübeln, die mit der Bibel überhaupt nichts zu tun hat. Er ist in Erfurt, sein Vater hat Großes mit ihm vor, er ist der Sohn eines Bergmanns, der hat der wird sich gedacht haben, Junge, du sollst es mal anders machen als ich. Der schickt ihn zur Schule, zur Elementarschule, da war die Sprache Lateinisch, und der schickt ihn zum Studium. Das findet in Erfurt statt, und Erfurt ist das Zentrum des Humanismus. Und im Humanismus wird jetzt das menschliche Individuum, also der einzelne Mensch, wird jetzt wieder in den Mittelpunkt der Wahrnehmung und des Denkens gestellt. Er studiert zuerst am Collegium Maius, das war die damalige Universität. Jetzt müssen wir sehen, wie studieren die Leute damals. Bevor man überhaupt irgendetwas anderes studiert, macht man ein Grundstudium. Das ist heute noch genauso. Und man studiert dann die 7 freien Künste. Dazu gehören Geometrie, Mathematik, Redelehre, Musik, Zahlenlehre und so weiter. Und das ganze Denken zur Zeit Luthers ist gefangen in dem philosophischen Konzept der Antike. Schauen Sie mal bitte in das Bild rein. Sie sehen da eine bildliche Darstellung dieser 7 Künste als Frauen. Und in der Mitte des Bildes sitzt eine Frau mit einer Krone. Können Sie die erkennen? Das ist die Philosophie. Das heißt, gar nicht die Theologie ist der Mittelpunkt des damaligen universitären Lehrbetriebs, sondern die Philosophie. Und jetzt sitzt unter der Philosophie sitzen 2 Männer, die schreiben etwas. Das sind die Philosophen Sokrates und Plato. Jetzt schauen Sie bitte nochmal unten an den Kreis. Da sind 4 Männer, die schreiben auch etwas. Sehen Sie das? Wie viele Evangelisten haben wir?
4,
jawohl. Sehen Sie die kleinen Vögel, die an den Köpfen von den Evangelisten sind? Diese kleinen Vögelchen sind Dämonen, und da steht, das sind die Schreiber von Mythen und Dichtung. Wir sehen, so human der Humanismus ist, ist er auf den zweiten Blick auf einmal gar nicht mehr. Warum ist das so? Warum ist die Philosophie die Königin des Denkens? Das hängt mit Plato zusammen. Plato ist der berühmteste Philosoph der griechischen Antike, und es dreht sich das ganze Denken zur Zeit Luthers um Plato. Das platonische Denken ist im Prinzip nichts anderes als Esoterik. Das wird nur nie gesagt. Und ich als Kind der griechischen Bildung oder humanistischen Bildung war immer der Meinung, Griechentum ist ja alles großartig und die Römer. Es ist letztlich alles eine gnostische Brühe. Im Zentrum der Philosophie Plato steht, dass die Vernunft Gott ist. Und es gibt keine Erkenntnis außerhalb der menschlichen Vernunft. Und die Seele kann nur durch vernunftgemäßes Denken ihren eigenen Weg finden. Das heißt, jeder muss für sich selber klarkommen. Und der Weg dazu ist vernünftiges Denken. Gott ist unendlich erhaben und unerreichbar für den Menschen. Zum Beispiel für Gebet ist völlig unerreichbar. Und erstaunlicherweise, und dafür musste ich erst die Enzyklopädie der Theologie lesen, die RGG, das ist die Religion in Geschichte und Gegenwart, da stand da noch drin, dass in Platons Philosophie das chaldäische Orakel der babylonischen Religion und okkulte Quellen die Grundlagen seiner Philosophie sind. Habe ich in der Schule nie gehört. Jetzt wird Luther Augustiner, Klosterbruder, es gibt mehrere Augustiner-Verbindungen, er geht in die Hardcore-Truppe, das sind die Augustiner-Eremiten. Eremiten, die sind ganz abgeschieden, die haben eine ganz strenge Zucht. Und wer ist Augustin? Das ist einer der Kirchenväter. Luther sagt später einmal über Augustin, Augustin ist ein Denker, er will wissen. Er will wissen. Das ist das Grundmotto der Gnosis, der Esoterik. Es geht darum, um Erkenntnisse anzuwandeln. Und Augustin ist nicht der liebe Kirchenvater, für den wir ihn vielleicht halten mögen, sondern er war Manichäer. Manichäer waren eine gnostische Sekte und er hat dieses Gelübde dieser Sekte abgelehnt und hat dann quasi die platonische Philosophie in die Theologie mit eingebaut. Und diese Vermatschung kennzeichnet die Theologie bis in die Gegenwart. Was steht dahinter? Welches Urprinzip ist? Wer sagt, dass man durch Erkenntnis ähnlich wird wie Gott? Jawohl, das ist die Schlange. Wir müssen messerscharf verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wenn wir uns über Bibelkritik, Gnostik, Platonismus und den ganzen Rationalismus unterhalten. Im Augustinerorden prägen jetzt drei Kennzeichen. Da wird die Bibel studiert, da wird Seelsorge getrieben und die arbeiten wissenschaftlich. Der Tagesablauf ist ein ganz strenges Regiment. Luther wird diesem Tagesablauf 20 Jahre sich unterwerfen. Und Sie können sich vorstellen, dass dieser Tagesablauf eine seelenbildende Wirkung hat. Jeder, der mal beim Militär einen strammen Dienstplan mitgekriegt hat, der weiß, was eine Tagesroutine von dieser Zucht und dieser eisernen Disziplin aus einem Menschen für einen Charakter formt. Mönchsleben heißt für Luther Armut, Enthaltsamkeit, Gehorsam. Das ist seine Wurzel rechts, in der er sich gequält hat. Warum quält sich ein Mensch so mit der Bibel und mit Gott? Ist doch gar nicht zu verstehen. Weil sein ganzes Denken gefangen ist in dieser mittelalterlich-platonisch-mystisch-scholastisch-esoterischen Soße. Da kommt er nicht raus. Und als er nachher Professor ist, da lehrt er immer noch keine Bibel, sondern da lehrt er Moralphilosophie. Ja, wessen Moralphilosophie denn? Platos. Petrus Lombardus, auch ein Gnostiker, ist Gegenstand der Vorlesung, als er zurück in Erfurt ist. Ja, und so hat er eine Menge Theologie eingesaugt, aber von der Bibel immer noch keine Ahnung. Das ändert sich erst, als Erasmus von Rotterdam ihm eine richtig gute griechische Bibel liefert. Und nun kann Luther auf den Grundlagen von den griechischen Handschriften die Bibel studieren. Er hatte ja vorher nur die Vulgata, das war die lateinische Übersetzung, und jetzt kann er am Urtext arbeiten. Das Erste, was Luther tut, wo er öffentlich wird, ist mit den 95 Thesen. Die reicht er auf dem Dienstweg ein. Der Erzbischof von Mainz ist sein Vorgesetzter, sein Dienstvorgesetzter. Die Kirche ist ja ähnlich militärisch damals konzipiert und strukturiert. Und in den Thesen macht er erstmal nichts anderes als Deutschunterricht. Wir haben vielleicht manchmal die Vorstellung, als seien die 95 Thesen so das Programm, wie man das Reich reformieren könnte, was alles Mist an der Kirche ist und so weiter, interessiert ihn überhaupt nicht. Luther erklärt sprachlich genau, wie das griechische Wort Metanoia, das heißt Buße, zu verstehen ist. Seine Volksgenossen und seine ganzen Zeitgenossen kennen ja nur den Begriff Buße aus dem Ablasswesen. Und wenn Sie mal falsch geparkt haben, was kriegen Sie dann? Dann haben Sie ein Knöllchen. Und dann haben Sie ein Bußgeldbescheid. Und dann müssen Sie ein paar Euro locker machen. Und jetzt sagt Luther, darum geht es bei Buße überhaupt nicht. Buße bedeutet etwas ganz anderes. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Es ist kein Sakrament, es ist auch keine Beichte. Es ist Herzensbuße, Herzensangelegenheit. Und so erklärt er eigentlich den Leuten einen Begriff. Er arbeitet einfach nur sprachlich. Hat kein Programm, hat kein politisches Programm, kein spirituelles Programm. Er erklärt die Bedeutung von Wörtern. Er kann das, weil großartige Schriftkenner in Wittenberg Lehrstühle für Griechisch und Hebräisch bekommen. Das ist Johannes Reuchlin aus Tübingen, der sollte erst nach Wittenberg. Der hat aber abgewunken, hat gesagt, ich bin zu alt, ich schicke euch mal meinen Schüler Philipp Melanchthon. Der Name Melanchthon ist auch eine Verballhornung von Reuchlin, das heißt nämlich Schwarzerd, Schwarzerd, und den Spitznamen Schwarzerd hat er von Reuchlin mitgekriegt. Und der Melanchthon, so ein kleiner hässlicher Gnome er auch ist, ist ein Sprachgenie. Und der macht Luther richtig fit und der formuliert den Satz, ohne die Kenntnis der Ursprachen, Hebräisch und Griechisch, ist Theologietreiben ein ganzer Unsinn. Wir sagen, wer von Hebräisch und Griechisch keine Ahnung hat, braucht auch den Leuten nichts erzählen. Das ist alles Quatsch, ohne Kenntnis der Grundsprachen. Und das ist bis heute ja nicht anders. Und was die Kirche von heute kennzeichnet ist, die Pastoren und Pfarrer haben überhaupt, sie haben also so Sprachkenntnisse, die so ungenügend sind, dass Melanchthon sagen würde, ihr braucht doch gar nicht auf die Kanzel gehen. Luther fängt jetzt an, in den Ursprachen die Bibel zu studieren. Und er ringt mit dem Begriff Gerechtigkeit Gottes, wir haben es heute Morgen schon gehört, das ist ein Schlüsselbegriff. Und was bindet jetzt sein Denken, was bindet seine Erkenntnis? Ich habe es ihm fett gemacht. Luther schreibt in seiner Vorrede, weil ich durch den Brauch und die Gewohnheit aller Lehrer unterwiesen war, es philosophisch zu verstehen. Das war sein Problem. Was waren denn seine Lehrer? Die Scholastiker, die Mystiker, der Lombard, der Augustin, die ganze gnostische Mischpoke. Das war das Verstehenshindernis. Und jetzt sagt er, Tag und Nacht habe ich darüber nachgedacht, bis Gott sich meiner erbarmte und ich auf den Zusammenhang der Worte achtete. Wir lesen da so elegant rüber, denken, Zusammenhang ist doch wohl klar, dass man den im Auge haben muss. Nicht so. Augustin war bekehrt zu Vergil. Vergil war ein römischer Dichter und der hat sich sehr mit der Textauslegung beschäftigt. Und die kannten keine Auslegung im Zusammenhang. Die machten eine atomistische Exegese, wir sagen, die zerlegten den Text in Einzelteile und guckten jedes Einzelteil selber an. Also stellt euch einen Lego-Baukasten vor, den zerlegt ihr und dann guckt ihr euch jedes Lego-Klötzchen alleine an. So kann man natürlich die Bibel nicht lesen, aber so war er es gewohnt als Augustiner. Und jetzt bricht er durch. Warum? Weil Gott sich erbarmt. Nicht durch vernünftiges Denken, sondern er bricht durch zur Erkenntnis, weil er das philosophische Denken ablegen kann. Da fühlte ich, dass ich neu geboren bin. Ja, was ist das? Das war seine Bekehrung. Da hat er schon 15 Jahre Theologiestudium auf dem Buckel. Und jetzt fängt er an, das können wir überspringen. Ich illustriere es nochmal. Jetzt beginnt er quasi, die Sprache richtig zu überprüfen, durchzufilzen nach allen Ecken. Dazu muss man wissen, dass der Westphal im Griechischen 12 Arten hat. Wir haben nur einen, also ich bin der Bruder Kerstins. Wessen Bruder bin ich? Kerstins. Das ist der Westphal. Bei den Griechen sieht das ganz anders aus. Die haben 12 Möglichkeiten, einen Westphal auszudrücken. Ich habe als Beispielsworte genommen Liebeskummer. Der Grieche würde sagen, das ist der Kummer der Liebe. Wen verursacht die Liebe? Den Kummer. Das ist also ein Kummer, den ich habe aufgrund der Liebe oder weil ich liebe. Das ist der Kummer, den die Liebe verursacht. Und das ist ein Objekt, also ein Satzergänzung. Ein subjektiver Genitiv, das ist jetzt, da ist der Genitiv der Satzgegenstand, das Subjekt, die Bundesstraße. Bundesstraße ist die Straße des Bundes. Wer hat die Straße? Der Bund. Das ist die Straße, die dem Bund gehört. Und jetzt begreift Luther durch seine Griechischkenntnisse den Unterschied zwischen objektivem und subjektivem Genitiv. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht die Gerechtigkeit, die er nun selber hat, sondern wo die Gerechtigkeit Gottes das, der Satzgegenstand ist. Die Gerechtigkeit Gottes ist die, die er schenkt. Wir haben es heute schon gehört. Das, dieser Umgang mit der Bibel setzt natürlich ein besonderes Schriftverständnis voraus. Und auch die großen Textkritiker der Neuzeit sagen, das Textverständnis der Reformation ist die Verbalinspiration, also dass der Bibeltext von Gott eingehaucht ist. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern es heißt in 2. Timotheus 3, Vers 16, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Wenn man das wörtlich übersetzt, steht da, jede Schrift ist Gott gehaucht. Und die ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung. Das war der Knackpunkt. Wir brauchen keine Philosophie. Wir brauchen auch keine Theologie. Wir müssen nur die Bibel lesen. Ich hatte am Anfang gesagt, dass Luther zwischen zwei Polen schwankt. Er schaut aufs Maul. Wir sagen, er übersetzt sinngemäß. Und er übersetzt ganz wortwörtlich. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Das hebräische Wort Zachak heißt Lachen. Und das Besondere an der hebräischen Sprache ist, dass sie vielbedeutig ist. Das heißt, ein Wort kann mehrere Bedeutungen haben. Wir Deutschen mit unserem Perfektionismus haben für jede Sprechabsicht und für jede Lage und für jede Zeit und für jede Absicht haben wir zusätzliche Hilfswörter. Hat das Hebräische nicht, da muss man wirklich auf den Zusammenhang achten. Und so kann das Wort Lachen einmal übersetzt werden, dass er ein Spötter war. Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägyptischen, den sie Abraham geboren hatte, dass er ein Spötter war. Im Kapitel 26,8 guckt der König Abimelech aus dem Fenster und sieht, wie Isaak und Rebekka da juchheilen, also lieb miteinander sind. Und das übersetzt Luther auch mit Scherzen. Und dann wird aber die Vergewaltigung von Potiphar und der Frau des Potiphars durch Jakob übersetzt mit Mutwillen treiben. Im hebräischen Text steht überall das Wort Lachen. Aber es hat in jedem Sinnzusammenhang eine andere Bedeutung. Und den bringt Luther so brillant zum Hervorschein. Als der Herr zu Abraham kommt und er sagt, nächstes Jahr wird deine Frau schwanger sein, da legt sich ja Abraham erstmal hin und lacht und sagt, was denn ich in meinem Alter soll nochmal und so weiter. Und dieses Lachen ist im Prinzip auch ein Spotten, wie in Mose 21,9. Ne? Er hält das nicht für möglich, er hält das für einen schlechten Scherz. Wie soll das gehen? Guck mich doch mal an. Fällt dir wieder was auf? Und so arbeitet Luther immer mit dem Sinnzusammenhang. Oder er macht das Wort wörtlich und übersetzt stracks dem Wort nach. Die wörtliche Übersetzung für seine Notdurft verrichten heißt, seine Füße zu decken. Nimmt er so über. Im Hebräerbrief heißt es, darum lasst uns ablegen, die anklebische Sünde. Damit ist alles gesagt. Die klebt uns immer an. Und so wörtlich nimmt er den Text, dass er sagt, eher breche ich von der deutschen Sprache was ab, als dass ich vom Wort weiche. Und diese Spannung zu zitieren, sie Bibel.
Marco, weißt du, immer eine Sache, machst du nochmal die Folie zurück. Bei dem Samuel-Text, den du gerade hattest, hast du mal dieses Manuskript von Luther gesehen? Mhm. Da steht wörtlich drin, und Saul ging in die Höhle, um zu scheißen. Da steht in seinem Manuskript drin, er streicht das durch und schreibt daneben, aber die Heilige Schrift ist züchtig und formuliert es dann, seine Füße zu decken. Also ich finde das so faszinierend, nicht? Also wie Luther das klar erkannt hat. Naja, deshalb Dolmetschen heißt bei ihm ja nicht vulgär. Schön, dass ich da reingekommen bin, weil diese Stelle ist also wirklich irre. Wo man sieht, der hat das kapiert, worum es geht.
Und jetzt verdeutscht er auf der Wartburg die Bibel und er macht das aus Liebe zu seinen Volksgenossen. Er sagt, für meine Deutschen bin ich geboren, ihnen will ich dienen. Ja, damit hat er unseren Außendienst erwiesen. Er hat uns unsere Sprache geschenkt auf der Matrix des Hebräischen und Griechischen. Das heißt, er beseitigt die Wortarmut unserer Sprache durch den Wortreichtum der Ausgangssprachen. Er hat da nicht im Blauen gearbeitet, sondern er hatte die beste wissenschaftliche Literatur zur Verfügung, die damals überhaupt verfügbar war. Das waren Grammatiken, das waren Rabbinerbibeln, alles Fachliteratur vom Feinsten. Die Bibel, die illustriert wird von einem Künstler mit den Abkürzeln M und S, zieht nochmal oder lässt erkennen, was Luther immer im Hinterkopf hatte. Das war das Ende der Welt. Also die Stimmung der Leute damals war, bald ist Schluss. Warum? Weil die Türken vor Wien stehen. Also die haben die Hosen randgestrichen voll, weil sie immer in der Angst leben, wann knicken die ein und wann ist der Dammbruch, wann geht das Heilige Römische Reich kaputt. Die Türken stehen 1529 vor Wien. Und darum ist auch der apokalyptische Reiter, den Sie da sehen, wie sieht der aus? Der sitzt auf einem weißen Pferd, vielleicht erinnern Sie sich an die Offenbarung. Der hat einen Pfeil in der Hand. Pfeil und Bogen sind die Waffen der Mongolen. Die Türken kommen aus Innerasien, das heißt, die Turkvölker sitzen ja neben dem Kaspischen Meer, das sind halt die Asiaten. Und er ist auch genauso gekleidet wie ein türkischer Seldschuk. Jetzt habe ich schon angedeutet, wie Luther die Ausgangssprachen Hebräisch und Griechisch nimmt, um Wörter zu erfinden, die es im Deutschen gar nicht gibt. Und das macht er auf der Blaupause des Hebräischen. Morgenland, Feuereifer, herzenslos, Höllenbrand, Schädelstätte, Scharfrichter, Wetterwende, Scharbreit, Gasfrei, Barmherzigkeit, Bosheit, Ordnung, Vorteil, Aufruhr, Überfluss, alles Worterfindungen von Luther. Die gab es vorher nicht. Es gibt ganze Listen von Vokabeln, die Luther erfunden hat. Luther war sehr musikalisch und das hat er in seine Bibelsprache mit übertragen. Die bekannte Weihnachtsgeschichte, wie sie uns im Lukas-Evangelium aufgezeichnet ist, ist davon gekennzeichnet, dass wir Gleichklänge haben. Was ist der Vorteil, wenn sich Sachen wiederholen? Ja, man kann sie sich gut merken. Und es waren Hirten auf derselben Gegend, auf dem Feld, bei den Hirten, die hüteten des Nachts die Herde. Ha, 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 ha. Und siehe, des Engel Herrn, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Euch ist heute der Heiland. Merken wir diesen Rhythmus, der in dieser Sprache ist? Er hat auch die Selbstlaute wie Klangmittel eingesetzt. Es heißt ja zum Beginn der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Da spielt er mit den Vokalen A, E, I, O, U. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach. Es geht immer A, E, I, O, U. Er hat diesen Text richtig durchkomponiert. Das Neue Testament fängt genauso an wie das Alte. Der wichtigste Jünger war Johannes und er war ja sein Lieblingsjünger. Und der greift dieses Thema von der Genesis, also vom ersten Buch Mose, auf. Und Johannes schreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wenn man weiß, dass das hebräische Wort für Wort Dabar ist, dann können wir erkennen, dass die Laute A diesen Anfang vom Johannesevangelium beherrschen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Immer A, O, A, O. Und das bildet dann wieder eine inhaltliche Verknüpfung zu der Offenbarung, dem letzten Buch, wo es heißt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und so knüpft also Luther ein geniales Netz an, ich will mal sagen, Erinnerungsschildern oder an, das sind wie in einem Netz wie Knotenpunkte, die uns das erinnern und die Sinnzusammenhänge in der Bibel genial darstellen. Und darum erklärt die Bibel auch selber und darum brauchen wir letztlich keine Theologie und Philosophie schon mal gar nicht. Hier noch ein paar Beispiele für die Bibelverse, von die Luther nach Reimen gestaltet hat. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du wissest meine Schmach, Schande und Scham. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Weh, 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 weh. Normalerweise steht da, zeige mir, Herr, deinen Weg, dass ich gehe in deiner Treue. Merken wir was? Weise mir, Weg, wandeln, Wahrheit. Groß von Rat und Tat, ich will singen und ich will von Gnade und Recht singen und klingen, gehen und stehen. Also Luther komponiert die Bibel durch. Allein in Büchmann, das ist der Zitatenschatz der deutschen Sprache, gibt es über 300 Einträge. Das ist vollkommen einzigartig. Kein anderes Buch hat so viele markante Redewendungen hervorgebracht wie die Lutherbibel. Eine Besonderheit ist auch noch Luthers Satzbau. Die Satzaussage, ich musste mich als Schüler immer mit den bescheuerten lateinischen Wörtern rumprügeln. Kennen Sie das noch, Prädikat? Ja, was bitte ist ein Prädikat? Wer soll denn das verstehen? Es geht hier um die Satzaussage. Und ein Subjekt, was ist ein Subjekt? Das ist der Satzgegenstand. Merken wir, wie wir schleichend unserer eigenen Sprache entfremdet würden? Und Luther hat jetzt einen besonderen Satzbau. Er fasst die Satzaussage, die manchmal bei uns im Deutschen aus zwei Worten besteht, in eine Kontaktstellung. Also, wir würden heute gewöhnt sein zu sagen, du sollst von allerlei Bäumen im Garten essen. Da steht das gebeugte Zeitwort, das Tu-Wort, das ungebeugte Zeitwort steht dann am Ende. Hebräische Satzaussagen oder Prädikate haben aber keine zwei Wörter. Das ist immer nur ein Wort. Und das imitiert Luther. Und darum sagt er, du sollst essen. Ja, was denn? Von allerlei Bäumen? Ja, wo denn? Im Garten. Verstehen wir, wie die Ursprachen hier das Verständnis enorm erleichtern? Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn wird kommen. Ja, wann denn? Zu einer Stunde, ja wie? Wo ihr es nicht meint. Das ist verständliches Deutsch. Es ist doch einfach Unsinn zu sagen, Luther versteht keiner mehr. Nichts ist leichter zu verstehen als dieser einfach strukturierte Satzbau. Gucken wir mal, was jetzt Revisoren daraus machen. Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Sobald ich zwei Worte in der Satzaussage habe, kann ich damit ja eine Klammer bilden. Das heißt, in der zweiten Buch Mose, im ersten Buch Mose Kapitel 2, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Normalerweise hätte er schreiben können, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf. Hat er jetzt mal eine Ausnahme gemacht. Er setzt jetzt die Klammerstellung ein, um den Sinn, Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf. Das ist, worum es geht. Das umfasst er jetzt mit der Verbalklammer. Ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen, wohin? Auf den Menschen. Alles klar, danke. In der Lutherbibel 94 ist ein wirklich tolles Beispiel zu sehen, was die großartigen Revisoren dann mit der Lutherbibel machen.
84 mal zu.
84, ja. Gucken wir uns mal 1. Thessalonicher 4, Vers 16 an. Da heißt es, denn er selbst, der Herr, führt mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden auferstehen. Hier umfasst die Klammer alle Geräusche, die gewaltig sind. Sehen Sie das? Wird und herniederkommt, das Geschrei, die Stimme des Erzengels und die Posaune sind eine Sinneinheit. Das sind alles unfassbar laute Geräusche, die werden in diese Klammer gepackt. Und dann vom Himmel und die Toten werden auferstehen. Bums. Die Revisoren machen daraus, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Da haben wir jetzt ein Wirrsal draus gemacht, was 6 Kommas braucht. Sehen Sie das? Der ganze Sinnzusammenhang ist kaputt gemacht und die logische Gliederung des Satzes ist aufgelöst worden. Schönen Dank. Weil Luthers Bibel so musikalisch ist und so gut merkbar ist, kann man die Luthertexte 1:1 vertonen. egal ob es Bach, Händel, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Mendelssohn oder Dolly war, alle konnten sie eins zu eins die Texte vertonen, weil Luther sie selber schon durchkomponiert hat. Vielleicht kennen einige von Ihnen noch das Männerchorlied Herrgott, du bist unsere Zuflucht, für und für. Das sind alles Luther-Texte, die man so als Grundlage für Musik nehmen kann. Gut. Was schafft also Luther? Er schafft es, einem zersplitterten deutschen Kulturraum, so zersplittert sie sind und sie, so uneinig sie sind und so unterschiedlich sie auch in ihren Volksstämmen sind, eine einheitliche Verkehrssprache zu geben. Und das die Landkarte des Heiligen Römischen Reiches, die aussieht wie Narrenkostüm, wird geeinigt durch die Sprache, und zwar durch Gottes Wort. Ist doch einzigartig. Die Reformation hat den großen Effekt gehabt, dass es eine Bildungsbewegung war, und Bruder Parzani hatte schon angesprochen, Reformation ist Bildungsbewegung. Darum geht es. Jeder Mann, jede Frau soll Gottes Wort lesen können, so wie es im griechischen Text und im hebräischen steht. Und das hat für unsere Kulturgeschichte den Effekt gehabt, dass es eine Bildungsgeschichte war. Wir waren eine Bildungsnation, wir waren eine Kulturnation. Jetzt möchte ich nochmal auf die neue Lutherbibel eingehen, weil das natürlich jetzt unter den Nägeln brennt, mit großem medialen Aufwand wurde also nun die neue Lutherbibel 2017 eingeführt. Es gab eine ganz schlichte Revision 1912 und dann gab es den Luthertext 1984. Und in immer kürzeren Abständen meinen besonders schlaue Leute, den Luthertext zeitgemäß anpassen zu müssen. Der Ratsvorsitzende der EKD, der Herr Bitford Strom, führt nun diese Bibel auf der Wartburg ein, natürlich alles geschichtsträchtig inszeniert, und den Leuten wird gesagt, eine Bibel ist da, die genauer ist, die verständlicher ist und die die Luthersprache wieder richtig zur Geltung bringt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Da scheint sich also seit Luthers griechischen Handschriften oder den griechischen Handschriften von Erasmus von Rotterdam eine Menge geändert zu haben, die jetzt berücksichtigt werden müssten. Verständlichkeit, hier müssen also Begriffe, das ist alles Zitat von der Homepage der Deutschen Bibelgesellschaft, hier müssen also Begriffe behutsam angepasst werden. Kommen wir gleich drauf. Und dann wird das Profil der kernigen Sprache wieder geschärft. Warten wir es mal ab. Auf der Seite der Deutschen Bibelgesellschaft wird ausgewiesen, dass die Textveränderungen fast die Hälfte betreffen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt in der Revision die Apokryphen. Und nun müssen wir uns noch mit Handschriften beschäftigen, denn die sind auch jetzt entscheidend. Eine Übersetzung kann nur so gut sein wie das handschriftliche Original. Und jetzt gibt es zwei große theologische Bibelschulen gab. Es gab einmal eine große Bibelschule in Alexandria, das liegt in Ägypten, und es gab eine große Bibelschule im 4. Jahrhundert in Antiochia. Alexandria hat den Namen von Alexander dem Großen. Der hat von Griechenland ausgehend die ganze Welt erobert bis nach Indien. Und er hat auch Babylon erobert und er hat sich in Babylon die babylonische Priestertracht anziehen lassen, hat da die Orakel befragt und ist dann wieder nach Ägypten gekommen, hat dort wieder die Orakel befragt und hat sich da als Pharao anbeten lassen. Diese Stadt ist seine Gründung und es ist neben Rom und Antiochia die Weltstadt schlechthin. Und Alexandria ist die Hochburg, wie Sie es vermuten können, der Gnosis. An der Nordküste des Mittelmeers gibt es eine zweite Weltmetropole, das ist die Stadt Antiochia. Die ist auch eine Gründung eines Alexander-Nachfolgers, die hat aber einen entscheidenden Unterschied. Das ist die Landkarte, wie sie die Reisung von Paulus zeigt. Schauen Sie mal bitte unten rechts auf das Wort Ägypten. Da sehen Sie über Ägypten Alexandria. Und jetzt fahren Sie mal bitte an der Küste rechts hoch, da wo Kappadokien steht, rechts. Da kommt noch unterhalb die Stadt Antiochia. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die, das ist jetzt eine Karte aus der Bibel, wenn Sie Antiochia mit Alexandria vergleichen?
Antiochia gibt es zweimal.
Richtig. Einmal noch weiter links, aber wir kümmern uns das unterhalb von Kappadokien. Alexandria ist total weit ab vom Schuss, sehen Sie das? Also die Musik, die spielt in Kleinasien. Da sind die ganzen Gemeindegründungen, da rennen die Apostel rum, nicht in Alexandria. Und da entstehen ganz unterschiedliche Bibelschulen. Einmal die Katechetenschule von Alexandria und einmal die Katechetenschule von Lukian oder Antiochia. Und der Clemens ist, wie Sie es wieder vermuten,
Gnostiker.
Seine theologische Heldentat besteht darin, den Platonismus in die Theologie integriert oder aufgenommen zu haben. Die verstanden die Bibel allegorisch, das heißt bildhaft, nach dem Motto, ist alles nicht so gemeint, wie es da geschrieben steht. In Antiochia nahm man die Bibel wörtlich. Sie erinnern sich, Antiochia war die Missionsstation oder der Stützpunkt, von dem die ganzen Missionsreisen ausgingen. Und nachdem die Römer Jerusalem erobert hatten, war ja Jerusalem von der christlichen Bildfläche vollkommen verschwunden. Denn die Gemeinde war ja auf den Befehl Jesu geflüchtet nach Pella. So verlagert sich also das ganze Geschehen nach Antiochia. Und da sind die Apostel, da sind die Augenzeugen, die haben die Kontrolle über die Texte. Noch eins fällt auf, gucken Sie nochmal an Ägypten. Da ist alles ganz gelb. Das ist Wüstenklima. Da halten sich Handschriften ganz lang. Jetzt gucken Sie mal nach rechts, da ist alles so rubbelig. Das sind die Gebirge. Antiochia ist so ungefähr das, was Osnabrück am Teutoburger Wald ist. Da regnet es in einer Tour. Da vergammeln natürlich die Handschriften, sodass die Handschriften, die wir aus dem griechischen Kulturraum haben, jünger sind als die, die aus Ägypten sind. Nur die Ägypten, die in Ägypten sind, quasi gnostisch versaut. Und die werden jetzt zur Grundlage der Revision. Gucken wir uns das nochmal klimatisch an. Alexandria, Wüstenklima, ganz trocken, fast gar kein Regen, Bullen heiß. Antiochia ist feuchtes, mediterranes Klima, es schifft in einer Tour im Winter und es ist auch noch viel kälter. Da vergammelt Papyrus sofort. Grundlage für Luthers Übersetzung war der masoretische Text und im Neuen Testament der Textus Receptus. Das war das, was Erasmus von Rotterdam aus den griechischen jüngeren Handschriften entwickelt hatte oder übersetzt hatte, zusammengestellt hatte. Und diese Textgrundlage wurde jetzt in der neuen Revision aufgegeben. Das heißt, wir haben im Luthertext, wie er alt war, 1912, haben wir noch die antiochische oder die griechische Textgrundlage und bei den neuen haben wir die ägyptische Textgrundlage. Und jetzt noch ein paar Beispiele dazu, damit es noch etwas Speck an die Aussagen kommt. Machen wir weiter. Das überspringe ich jetzt nochmal. Da müssen wir einhalten. Ein besonderes Kennzeichen der neuen Revision ist, dass 70 Akteure beteiligt waren. Bei der alten Revision von 1912 zum Beispiel, das hat 5 Mann gemacht. Jetzt war also ein ganzes Heer von Übersetzern am Wirken und wir haben jetzt die Tatsache, dass die einzelnen Bücher unter verschiedene Fachgruppen aufgeteilt wurden. Die einen machen Mose, die anderen machen Psalmen, die anderen machen Evangelien, die anderen machen Römerbrief, aufgeteilt unter 70 Übersetzer in unterschiedlichste Fachgruppen. Was passiert jetzt mit dem Luthertext? Er verliert seine sprachliche Einheitlichkeit. Sie kriegen ein Stilgemisch. Die eine Fachgruppe, da läuft ja Gruppendynamik, ne? Stellen Sie vor, Sie treffen sich wöchentlich und verhandeln da die Bibeltexte, da passiert ja was in einer Gruppe. Jetzt kriegt also jede Textgattung in der Bibel das Gepräge einer einzelnen Fachgruppe. Die fachliche Eignung der Leute, die da nun zusammensitzen, ist natürlich auch zu hinterfragen. Wie viel kennen die überhaupt vom Hebräischen? Wie viel Ahnung haben die überhaupt vom Hebräischen? Wie fit sind die? Es ist ganz interessant, die erste Maßnahme, die Luther damals machte, er kickte erstmal die Apokryphen aus der Bibel raus. Die Apokryphen sind die Spätschriften. Wo sind sie überliefert? Sie können es raten, in welcher Stadt wird das wohl passiert? Alexandria, richtig. Da steht also eine Menge Unsinn in den Apokryphen und wenn wir sie mit den Augenzeugenberichten der Evangelien vergleichen, fällt auch jedem unkundigen Leser auf, hier ist etwas ganz anderes. Die Apokryphen enthalten Mythen, Legenden, Ausschmückungen. Luther schmeißt das erstmal aus der Bibel. Jetzt ist das Hauptaugenmerkmal, die Apokryphen aufzuwerten. Die ganze gnostische Brühe wieder in die Bibel aufzunehmen. So sieht ein Text aus, wenn wir ihn untersuchen. Ich habe hier mal die Berufungsgeschichte oder den Bericht über die Berufung Moses durchgefilzt. Die Veränderungen, die da sind, sehen aus wie eine schlecht korrigierte Deutscharbeit. Gehen wir mal in die Details. Was wird da verändert? Bei Luther unrevidiert heißt es, das große Gesicht. Der Dornbusch, der brennende Dornbusch, ist ein großes Gesicht. Hagadol steht da. Daraus wird auf einmal bei den Revisoren von 2017 wundersame Erscheinung. Es ist ein Riesenunterschied, ob etwas Großes oder ob es wunderbar ist. Wundersam. Nach was klingt für Sie wundersam? Märchen, natürlich. Mystisch. Legenden. Da hat einer irgendwie Halluzinationen. Darum geht es aber nicht. Es geht um eine große Erscheinung. Dann heißt es da zum Beispiel, danach sollst du, ich gehe mal in den, der Pharao wird euch nicht ziehen lassen, außer durch eine starke Hand. Pharao wird euch nicht ziehen lassen, außer durch eine starke Hand. So wörtlich Luther aus dem Hebräischen. Was machen die daraus? Er werde denn gezwungen. Es ist überhaupt nicht davon die Rede, dass jetzt Gott den Pharao zwingt. Steht da überhaupt nicht. Es steht da nur, außer durch eine starke Hand. Dass Gott zwingen kann, ja, kann er ja, aber macht er eben hier nicht. Dann heißt es, ist ersetzt worden, Gnade geben. Also er gibt, Gott selber gibt den Hebräern Gnade, Gunst verschaffen. Gnade geben. Gnade ist ein Schlüsselwort. Dieses Schlüsselwort der Reformation, Gnade, Sie erinnern sich noch an Bruder Pazani, sola gratia, allein aus Gnade, das ist das Schlüsselwort der Reformation, ist ersetzt worden durch Gunst. Ja, was ist Gunst? Ein Günstling ist ein Schleimer, oder? Finde ich den nett, dann hat er aber eine Gunst. Finde ich den doof, dann hat er keine Gunst oder was? Jetzt kommt noch der Knaller, da sagt, Mose will das ja gar nicht, ne? Mose sagt, ich kann nicht reden. Und dann, er will einfach nicht diesen Auftrag von Gott bekommen. Und dann wird Gott langsam sauer. Und als sich Mose entschuldigen will und sagt, ja, kann ich denn nicht, kann es nicht jemand anders sein, da antwortet Gott ihm, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm der Levi berät ist? Weiß ich das denn nicht? Da sagt Gott, Mose, entspann dich. Ich weiß das doch. Ich weiß doch, was du brauchst. Ich sorge doch dafür, dass auch diesen Mangel abgeschaffen wird. Was machen die Revisoren daraus? Gibt es da nicht deinen Bruder Aaron, den Leviten? Ich weiß, dass er berät ist. Das klingt doch so nach dem Motto, wollen wir mal überlegen, wer könnte dir denn noch helfen? Wollen wir mal überlegen? Nee. Gibt es denn da nicht deinen Bruder? Frag den doch mal. Merken Sie, wie hier Gottes Wort versaut wird? Und wenn man das dann statistisch erfasst, dann ist von weniger als die Hälfte überhaupt nicht mehr die Rede. Veränderte Verse, fast drei Viertel. Es ist schlichtweg gelogen. Es stimmt ja gar nicht. Sie haben nicht weniger als die Hälfte, Sie haben fast drei Viertel verändert. Weiter. Noch eins ist interessant. Hiob, der leidgeprüfte Mensch, der mit seiner Krankheit hadert und sagt, was ist hier eigentlich los, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun, der sagt zum Schluss, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Die Revisoren machen daraus, darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Was ist hier passiert? Hier ist wieder ein Schlüsselbegriff der Reformation. Wie fing das an? Luther erklärt in den 95 Thesen, was ist Buße? Eliminiert worden, ausgelöscht. Es geht doch gar nicht darauf, dass wir aufgeben. Das dürfen wir nicht. Der Hebräerbrief ist voll davon. Dranbleiben, durchhalten, weitermachen, nicht aufgeben, nicht abtreiben. Da schreiben die, darum gebe ich auf. Das ist das krasse Gegenteil. Buße ist das, dass ich erkenne, dass ich vor Gott schuldig bin. Ich spreche mich schuldig. Ja, ich bin's. Ich bin schuldig. Du hast recht, ich bin schuldig. Wir merken hier, wie systematisch, könnte man fast sagen, die Schlüsselbegriffe ausradiert werden. Und ohne Schlüsselbegriffe haben sie keinen Schlüssel zum Begreifen. Darum sind Schlüsselbegriffe so wichtig. Ein Beispiel, was schon Alexander vor 4 Jahren gebracht hat, oder vor dreien die Abschaffung der Jungfrauengeburt. Auch krass. Die ersetzen jetzt, machen eine Fußnote dran und sagen, Jungfrau wird ersetzt durch junge Frau.
Aber das macht die Elberfelder auch, Marco.
Nicht gut von der Elberfelder. Nee, nee.
Aber weißt du, was mir eine arabische Spezialistin gesagt hat? Die hat gesagt, das ist eine semitische Sprache. Sie sagte, im Arabischen bedeutet junge Frau ganz klar immer, dass sie noch nie einen Sex hatte. Das ist eine ganz klare, da würde man gar nicht drüber diskutieren.
Aber wir verstehen es heute nicht.
Genau, das ist der springende Punkt.
Und
genau.
Es ist ja auch einfach so.
In der jüdischen Kultur gibt jetzt mal der Tora noch die mündliche Überlieferung. Die jüdische Kultur ist junge Frau, beziehungsweise muss man dann zum Opfer gehen. Wenn ich ein Tier opfere,
das
ist die erste Geburt.
Wir kommen später noch darauf, dann haben wir Fragen, die Möglichkeit zum Fragen zu stellen. Ich muss es gerade noch abschließen, weil die Zeit auch drängt. Also es ist einfach kein Zeichen, dass eine junge Frau schwanger wird. Ich meine, das ist doch nun mal Standard, oder?
Ja.
Das ist doch nun kein Zeichen, dass eine junge Frau schwanger wird. Aber das besondere Zeichen, was Gott schenkt, ist ja, dass eine Jungfrau schwanger wird. Und nur darin besteht ein Zeichen. Das andere ist Standard, das wissen wir alle. Ganze Verse werden unterschlagen. Ich lasse das jetzt, da ins Detail zu gehen. Ich will noch mal eins sagen, und das finde ich das Krasseste. Machen wir weiter. Wenn Sie im 1. Korinther 12, Vers 3 lesen, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesum verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesum einen Herrn heißen, außer durch den Heiligen Geist. Wenn Sie diesen Bibeltext in der neuen Lutherbibel lesen, dann ist das ein Aussagesatz in wörtlicher Rede. Das heißt, was im griechischen Text Anathema Jesu, also Verfluchung Jesu ist, ist in der neuen Lutherbibel ausformuliert als Aussagesatz. Das heißt, Sie würden, wenn Sie das vorlesen, den Namen Jesu verfluchen. Merken Sie, mit was wir es hier zu tun haben. Es geht nicht um das Profil zu schärfen der Lutherbibel, um die kernige Sprache zu erhalten. Es ist ganz klar eine gnostische Umschreibung der Bibel. Gut, dann komme ich langsam zum Ende. Die Beispiele sind Legion, das könnte ich jetzt ins Endlose treiben weiter. Ach so, das muss ich noch sagen. Sach- und Worterklärungen sollen ja eigentlich den Sinn von schwierigen Wörtern erhellen. Sach- und Worterklärungen, die in den alten Bibeln überhaupt nicht erklärenswert sind, werden nun bibelkritisch neu definiert. Jetzt ist also Gottes Heiliger Geist nicht göttliche Person, sondern Wind, Hauch, Lebensprinzip. Was ist das? Das ist lupenreinster Platonismus. Das ist der Weltgeist, der Lebenshauch. Das ist lupenreinste Gnosis. Wir haben es nicht mit dem Lebensprinzip zu tun. Wir haben es mit der göttlichen Person des Heiligen Geistes zu tun, der auch noch die Maria schwanger macht. Das ist doch kein Lebensprinzip. Gut, ich fasse das zusammen. Wie wurde Luther aus den Kämmen der mittelalterlichen Philosophie, der Mystik und des Platonismus befreit? Durch Bibellesen und Gebet. Durch Bibellesen und Gebet und nicht durch seine eigene Vernunft. Die war ihm das größte Hindernis. Das war die Bremse. Wer von Ihnen kennt das Lied, liest die Bibel Bild jeden Tag? Ja. Meine Sonntagsschulkinder haben das immer mit Begeisterung gesungen. Besonders die französische Strophe, Vita Bible, Prie chaque jour, Prie chaque jour. Ja, darum geht's. Ist doch gar nicht schwer. Brauchen wir keine Universitäten für. Was immer hilft, sind die Sprachkenntnisse. Erinnern wir uns, Luther begreift, er versteht philologisch den Unterschied. Im Griechischen gibt es einen anderen Genitiv als bei uns. Ach so, und das will ich noch sagen. Die neue Lutherbibel ist die endgültige Zerstörung des bedeutendsten deutschen Sprachdenkmals. Wir haben kein Korrektiv mehr. Ist alles kaputt gemacht. Das, woran sich jahrhundertelang unsere Dichter und Denker geschliffen haben, ist versaut. Bertolt Brecht, Nietzsche, ob gottlos oder nicht, sie haben alle ihre Sprache an der Bibel geschärft. Ein persönliches Wort zum Schluss. Ja, das will ich Ihnen nochmal zeigen. Zurück nochmal. Ja, darum geht's. Also hier wird alles gemacht, was Gott verbietet. Er sagt, ihr sollt nichts hinzufügen, ihr sollt nichts davon wegtun. So wie ich es euch gesagt habe, so sollt ihr es lehren. Was machen die? Lassen weg, fügen hinzu, stellen um, ersetzen, tauschen aus. Vollkommen beliebig. Es gibt noch Ausweg. Hier sind zwei Bibeln, die noch auf den alten lutherischen Grundlagen fußen. Einmal die Schlachter 2000 und die Luther 12. Können Sie heute auch wieder kaufen oder bei eBay schießen. Was sind die praktischen Konsequenzen? Alle akademischen Ausbildungsstätten, die eine staatliche Anerkennung haben, haben sich praktisch verkauft an die Lehrmeinung der platonischen Theologie. Und um ein paar staatliche Zuschüsse zu bekommen und die gesellschaftliche Anerkennung zu haben, haben sie sich die Bibelkritik ins Haus geholt und sie diktiert den Lehrplan für alle zukünftigen Prediger. Was ist die Lösung? Kann man dann auch mitmachen? Eigentlich nicht. Deshalb habe ich diese Folie nochmal mitgebracht. Die Notwendigkeit liegt eigentlich darin, ein Predigerseminar zu gründen, das unabhängig vom Staat ist, von staatlicher Bevormundung, von philosophischer Gängelung. Ich habe zwei Bücher geschrieben, die können Sie am Büchertisch kaufen. Und ja, ein Schlusswort noch zum Schluss. Jetzt ganz zum Schluss, ganz allerletzt. Machen wir weiter. Alexander hat erwähnt, dass ich schwer krank bin. Und mir ist da ein Bibelwort ganz wichtig geworden. Aus dem Psalm 119, Vers 92. Wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Das trägt und das ist wahr. Und ich denke, der Islam wird über uns kommen wie eine Sturmflut. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir in Gottes Wort gewurzelt und gegründet sein müssen, würde es uns wegschwenken. Und jeder ist unüberwindlich, der in Gottes Wort gegründet ist. Danke.
Der liebe Marco hat eines seiner Bücher mitgebracht. Was geht uns heute Luther an? Also das lohnt sich wirklich sehr zu lesen, auch mit etlichen Beispielen. Und das zweite ist noch gar nicht fertig, nicht? Da muss man sich in die Liste eintragen. Das ist so, was du jetzt als Vortrag gemacht hast. Genau. Also sehen, Marco ist mit der Luther 2017 noch mehr unzufrieden als ich. Bei mir ist es, meine große Kritik ist, dass dieser Sachwortanhang, der dort hinten ist, der ist voll hypokritisch. Also was er ihm gezeigt hat, was er mit dem Heiligen Geist macht. Die Jungfrau hatte ich ihn gestern Abend ja als Beispiel gebracht. Also das atmet wirklich die ganz klassisch moderne Theologie. Bei einigen Versen hast du mit Recht aufgezeigt, das ist echt ein Problemfall. Der Textus Receptus, ob der immer der bessere ist, da sind wir beide immer etwas unterschiedlicher Meinung. Aber das kann man dann auch gut stehen lassen. Also, Sie können sich hier eintragen in diesen Zettel. Da gibt es also dann die neue Lutherbibel, wo er das etwas ausführlicher macht. Und hier vorne liegt das kleine Büchlein, was geht uns Luther heute noch an? Aber wissen Sie, was uns am meisten angeht, ist uns lieber Bruder Marco. Denn ALS, also ich verstehe es nicht, was Gott hier mit ihm vorhat. Und ich möchte Sie einladen, wir möchten einfach für ihn jetzt beten. Weil, dass er den Vortrag gehalten hat und so viel Kraft aufgebracht hat, das finde ich toll. Marco, ich fand das so toll, dass du hierher gekommen bist und uns hineingenommen hast und Sie merken, das ist ein helles Köpfchen. Und was er da drauf hat, aufgrund von Hebräisch und Griechisch, er arbeitet wirklich am Text, das ist mehr als bewundernswert. Da machst du mehr als jeder andere von uns.
Es war mein Vorrecht, hier zu sein.
Und wir wollen jetzt aufstehen und für Marco beten. Ist Ulrich hier? Kannst du kommen, bitte?